Hi Lisa.
Moin Markus.
Schön, dass wir uns wiedersehen nach so einer langen Winterpause.
Oh, endlich. Ich hab's auch vermisst.
Ich auch. In der ersten Staffel haben wir ganz, ganz viel über New Work gesprochen, über Führung, Transformation, Organisationsentwicklung, Kultur. Wir haben auch über KI gesprochen und du hast ganz, ganz oft gesagt, dass du so ein Herzensthema auch für dich halt hast. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das heute in der Folge behandeln. Du wolltest auf jeden Fall über Frauen, Vielfalt, Vorurteile sprechen, wie sich das alles bei uns am Arbeitsmarkt schon verändert und auf jeden Fall verändern muss.
Ja. Genau, denn meiner Meinung nach ist das so ein bisschen das Fundament, auf dem diese ganze Veränderung jetzt stattfindet. Dass wir so langsam erkennen, dass wir eben es hier nicht mit einem losgelösten technischen oder wirtschaftlichen System zu tun haben, sondern mit Menschen, die zusammenarbeiten und die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, unterschiedliche Ansichten, Perspektiven und Bedürfnisse auch. Und wenn wir immer nur auf die Symptome gucken, wo klappt's nicht, wo hakt's, wo müssen wir uns jetzt hier irgendwie anpassen, vergessen wir eben auf das zu schauen, was eben die Struktur darunter ist, nämlich wie arbeiten diese sehr unterschiedlichen Menschen miteinander zusammen. Diese Arbeitswelt, die für uns immer so als etwas Gegebenes, wie so ein Naturgesetz da ist, ist halt nicht neutral entstanden und deshalb profitieren auch nicht alle gleich davon.
Ich bin Lisa Schleker, ich bin freie Wirtschaftspsychologe und ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie wir unsere Arbeitswelt gleichberechtigter, nachhaltiger und so ganz allgemein zukunftsfähiger aufstellen können. Wer mehr darüber wissen will, schaut gern einfach auf meiner Webseite www.lisaschleker.de vorbei.
Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Jürgen von der Visakurier Mediengruppe. Ich liebe es, über die HR-Themen mit anderen Menschen zu sprechen und deswegen bin ich total froh, dass wir das, was auf der Talent Wave angefangen hat, mit dem Podcast vertiefen können. Was meinst du genau, wenn du sagst, unsere Arbeitswelt ist nicht neutral?
Ja, also wir können ja mal schauen, wie lange so diese Strukturen, in denen wir jetzt arbeiten, so bestehen. Wenn wir mal so sagen, so der 8-Stunden-Tag, der wurde vor ungefähr 100 Jahren von den Gewerkschaften eingeführt und war eine super Idee. Man hat halt gesagt, du hast 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. Das klingt ja erstmal fantastisch und dann sitzen wir alle hier und fragen uns, wo sind meine 8 Stunden Freizeit? Wieso habe ich die eigentlich nicht? Und das liegt daran, dass die Lebensrealitäten damals völlig andere waren, denn man ging davon aus, dass man einen Arbeitnehmer hat, der eine Hausfrau zu Hause hat. Und die hat die Haushaltsführung gemacht, die Kinderbetreuung, die Pflegeaufgaben und dann hast du natürlich 8 Stunden Freizeit. Entsprechend war das eine Arbeitswelt, die Frauen gar nicht explizit mitgedacht hat und auch davon ausgegangen ist, dass die Männer, die arbeiten, völlig andere Voraussetzungen haben, als sie es jetzt haben. Deswegen bin ich der Meinung, das passt auch heute gar nicht mehr zu unserer Lebensrealität.
Also gehst du oder meinst du schon, dass die heutigen Probleme oder heutigen Herausforderungen, die wir so in der Arbeitswelt haben, dass die Basis davon die alten Strukturen sind?
Viele, ja. Also nicht nur, natürlich, aber die alten Strukturen, die hatten ihre Berechtigung zu ihrer Zeit. Ja, das war eine völlig andere Wirtschaft und Gesellschaft, in der die entstanden sind. Wir haben sie aber sehr lange jetzt einfach unangetastet bestehen lassen und sind davon ausgegangen, naja, das wird schon weiter so gehen und haben ein bisschen aus dem Blick verloren, wie stark sich alles verändert hat. Die Individualisierung, die stärkere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, die stärkeren kulturellen Unterschiede zwischen den Generationen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Schlicht und ergreifend, die Art, wie wir leben, passt nicht mehr so gut zu der Art, wie von uns erwartet wird zu arbeiten.
Ist das ein reines Unternehmensthema? Also muss im Grunde genommen rein das Unternehmen irgendwelche Weichen stellen, damit das zukünftig anders ist?
Nee, da kann ich mal ganz klar sagen, die Unternehmen, die wollen oft auch ganz viel jetzt schon besser und richtiger machen und passender gestalten. Wir haben aber hier politische Strukturen, die sich unheimlich langsam verändern. Allein schon dieser Begriff Normalarbeitsverhältnis, der eben ein politischer Begriff ist, wo man sagt, das ist sozusagen das, worauf viele Arbeitsschutzgesetze und Arbeitszeitgesetze aufgebaut sind. Und das Normalarbeitsverhältnis heißt, ein Mensch, der quasi von Ausbildung bis Rente, 40 Stunden die Woche, Vollzeit, unbefristet angestellt arbeitet. Das ist eine Realität, die wenige haben, die vor allem eine männliche Realität ist. Also unterbrechungsfrei Vollzeit arbeiten zu können, ist vor allem eine männliche Lebensrealität, aber auch für viele Männer überhaupt nicht erreichbar ist und auch nicht, vielleicht nicht mehr anstrebenswert ist so. Die Politik hinkt hier aber der gesellschaftlichen Entwicklung ganz weit hinterher. Und da sehe ich oft die Unternehmen schon schneller. Die Unternehmen sind da schon weiter, die bieten schon viel mehr an, als politisch sozusagen als Grundlage da ist.
Also bedeutet, dass die Unternehmen weiter sind als die Politik? Also dass, wenn die Politik ein bisschen nachkommen würde, dass wir da schon viel, viel weiter wären?
Komplett. Also ich glaube, die Politik hätte hier ein breites Maß an Möglichkeiten, um sich, um die Strukturen zu schaffen und das Unternehmen auch leichter zu machen, sozusagen flexiblere Arbeitsverhältnisse anzubieten. Denn ich sag mal so, das ist jetzt nichts, was ich jetzt hier erzähle, sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, dass zum Beispiel Frauen eine Doppelbelastung haben, wenn es um Sorgearbeit geht und Erwerbsarbeit. Dass wir eben jetzt mittlerweile diesen Anspruch des Doppelverdieners haben, weil die Lebenshaltungskosten so stark gestiegen sind. Wir können ja nicht mehr so arbeiten wie früher, wo man sagt, einer arbeitet 40 und einer 0 Stunden. Heutzutage arbeiten im Zweifel beide 40 oder einer 40, einer 20. So, ne? Da hat sich viel verändert und trotzdem schafft es die Politik nach wie vor nicht, da an so Themen wie zum Beispiel Ehegattensplitting ranzugehen, die halt einfach veraltete Beziehungs- und Arbeitsstrukturen immer noch fördern, die gar nicht mehr anwendbar sind für viele Familien auch. Ne? Und diese Trennung von Erwerbs- und Sorgearbeit, die fehlenden Unterstützung im Bereich Kinderbetreuung und sowas, das sind alles Themen, das stört auch die Unternehmen ganz doll. Die sagen ja auch, Mensch, wir möchten uns verlassen können auf unsere Mitarbeitenden, wir möchten die auch unterstützen können, wenn die Eltern werden oder Pflege von Verwandten übernehmen. Aber uns fehlt im Prinzip sozusagen der politische Rahmen dafür.
Okay. Wir haben eben gesagt, von wegen, dass es Unternehmen gibt, die das schon ganz gut machen, die bemüht sind, auch mehr anzubieten. Was oder warum sagst du, die Unternehmen, die es nicht machen, die sollten halt viel, viel mehr auf Vielfalt setzen?
Weil wir verlieren, wenn wir das nicht tun. Also wir haben jetzt ja gerade, wie wir auch oft sagen, den Fachkräftemangel, der so richtig durch die Decke geht. Und wir brauchen im Prinzip jeden Menschen, der arbeiten kann, auch in einer Möglichkeit, sein Potenzial zu entfalten. Ja? Und wenn ich jetzt sage, wir wollen uns für mehr ein vielfaltsbewusstes Arbeiten einsetzen, dann geht das nicht nur um Frauen, dann geht das eben auch allgemein um Eltern, um Menschen mit Care-Aufgaben, um neurodivergente Menschen, um Menschen mit Migrationsgeschichte oder anderem kulturellen Hintergrund. Das sind alles Menschen, die, sage ich mal, an den Strukturen unserer Arbeitswelt so ein bisschen sich aufreiben, da starke Belastungen oder Hürden empfinden, da drin wirklich sich entfalten zu können. Aber die brauchen wir. Also die brauchen gerade die Unternehmen ganz stark, zu sagen, wir brauchen Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die eben dann eben auch diese ja immer komplexeren Probleme, die wir haben in dieser multiplen Krisenzeit, über die wir auch schon sprachen, die eben auch dann aus unterschiedlichen Perspektiven einfach betrachten können. Und da muss man sagen, das ist total gut belegt, was Unternehmen davon haben, wenn sie sich für Vielfalt einsetzen. Ja, man kann sagen, unterschiedliche Denkweisen erhöhen die Problemlösefähigkeit. Oder es gibt dieses schöne Phänomen des Groupthink, wo man sagt, wenn man eine sehr homogene Gruppe hat, kommt die meistens ganz schnell zu Entscheidungen, weil die eben sich gegenseitig verstärken. Wenn man sagt, finde ich super, was du sagst, finde ich auch super, was du sagst. Aber die Entscheidungen sind nicht gut, weil man sich nicht hinterfragt, weil sozusagen alle aus einer Richtung gucken. Und wir deswegen dann zwar schnelle Entscheidungen haben, aber keine sehr guten. Und der Diversity-Bonus wäre eben, dass man sagt, wenn ich sehr unterschiedliche Perspektiven habe, mag es schwieriger und langwieriger sein, zu einer Entscheidung zu kommen. Aber die ist am Ende nachhaltig besser.
Aber reicht es jetzt, wenn ich mir in einem Team einfach unterschiedliche Menschen reinpacke oder und dann funktioniert das? Oder muss ich das irgendwie mitgestalten? Muss ich da mich irgendwie drum kümmern? Oder?
Das haben wir so ein bisschen gehofft, ne? Ich meine, das ist auch so ein bisschen das, woran die Frauenquote hier in Deutschland so ein bisschen scheitert, dass man ja sagt, so ja gut, dann hauen wir sie jetzt rein. Dann setzen wir da erst ein paar Frauen rein und ein paar Menschen mit Migrationsgeschichte und gucken, was halt passiert. Dann wird das doch jetzt hier klappen. De facto ist aber so, lassen sich Strukturen nicht verändern. Das haben wir dann ganz viel, dass man dann versuchen muss, sich anzupassen, sich kleiner zu machen, sich irgendwie einem Mehrheitsdruck dann auch so unterwerfen muss, was für die Individuen total anstrengend ist und belastend ist und was im Prinzip nichts verändert. Es bleiben trotzdem die lauten Meinungsführer, die eben so die Mehrheitskultur darstellen. Und das heißt, um tatsächlich Veränderungen zu gestalten, müssen wir darüber sprechen. Es bewusst machen, es aktiv und sichtbar machen, dass wir unterschiedlich sind und anfangen, diese unterschiedlichen Realitäten dann eben auch in den Strukturen abzubilden. Es fängt dann eben schon mit sowas an, dass man eben sagt, ja, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, wird dann Ambitionsmangel vorgeworfen, weil man sagt, ja gut, wir arbeiten hier alle Vollzeit, wir gehen hier alle um 18 Uhr raus, was ist mit der los, die geht hier um mittags. Solange das eben unterbewusst oder bewusst da ist, kann dieser Mensch nicht sich voll einbringen, weil sie eben weiß oder er weiß, ich muss mich hier rechtfertigen, ich bin hier nicht ganz richtig, ich fühle mich hier auch nicht zugehörig. Wir müssen also an einen Punkt kommen, wo man dann eben solche Themen anspricht und sagt, so, das kommt da und daher, das sind die Vorurteile, die wir vielleicht haben, die wir mit uns rumtragen und sonst was. Wie können wir jetzt davon da weiterschreiten, ne? Und anfangen auch eben auf einer Augenhöhe miteinander zu arbeiten und einfach zu akzeptieren, dass manche Strukturen nicht für alle gemacht sind.
Wir werden ja, das ist gut, dass du das gerade sagst, wir werden ja auch auf dem Talentwave-Event am 10. September genau das Thema ja haben. Wir haben in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, 2030, was für einen Fachkräftemangel wir haben, dass wir internationale Fachkräfte auch benötigen, um einfach die ganzen Stellen besetzt zu bekommen. Und wir werden da einmal das Thema haben, wie viel man eigentlich mit anderen Teilzeitmodellen, mit anderen Betreuungssituationen eigentlich innerhalb Deutschland schon regeln könnte, wenn jeder so viel arbeiten könnte, wie er eigentlich wollte und wie viele Stunden wir eigentlich dann zusätzlich besetzt bekommen. Das wird nochmal ein spannendes Thema.
Freue ich mich wahnsinnig drauf.
Ich würde einmal nochmal drauf, weil du es eben gerade selber gesagt hast. Du hast gesagt, ja, wenn die Gruppe unterschiedlich ist, dann werden die Entscheidungsfindungen werden langsamer, sie sind komplexer. Jetzt kann das natürlich ein Thema sein, wo vielleicht auch welche sagen, das schreckt ab, weil ich vielleicht einfach es gewohnt bin in meiner Struktur, schnelle Entscheidung. Ich bin vielleicht mittlerweile davon weg, dass es eine Führungskraft gibt, die alles entscheidet. Jetzt machen das vielleicht mehrere, aber irgendwie, die sind homogen und das wird schnell entschieden. Ich bin jemand, ich muss jetzt eine Antwort haben. Wie kann man das aufbrechen? Wie kann man da wirklich gucken? Oder wo ist der Mehrwert dann nochmal, dass ich mir diese Zeit nehme und dass ich es eingehe, dass die Entscheidungsfindung komplexer ist?
Ja, ganz ehrlich, ich finde es total wichtig, auch mal zu sagen, das ist auch wahnsinnig anstrengend, das jetzt zu machen. Es hatte eben auch was Einfaches zu sagen, so, hier ist der Weg, den gehen wir und alle haben hier irgendwie mitzumachen und wir machen hier jetzt nicht für jeden ein eigenes, ne? Jeder macht hier seine eigenen Themen auf, die Extrawurst für alle. Das war natürlich einfacher. Es hat aber zum einen eben schlicht und ergreifend viele Dinge unsichtbar gemacht, die trotzdem da waren. Ja, also die Menschen haben trotzdem Burnout gekriegt, trotzdem mentale Probleme gehabt, trotzdem sind sie vielleicht an einer Doppelbelastung zerbrochen. So. Und wir haben eben uns auch, das sieht man eben jetzt an den vielen Problemen, die wir auch in der Wirtschaft haben, uns immer in eine Richtung entwickelt, die nicht viel hinterfragt wurde. So, ja. Das heißt, jeden Zweifel und jede Frage, die wir jetzt zulassen, verlangsamt uns, klar, aber mag vielleicht den Weg dann in die richtige Richtung drehen. Das denke ich mir immer, bringt mir das was, wenn ich jetzt möglichst schnell in die falsche Richtung laufe? Oder ist es vielleicht doch besser, einmal innezuhalten und sich ein kleines bisschen besser auszurichten? Dann bin ich vielleicht langsam, aber ich bin dann schon von Anfang an auf dem richtigen Weg. Und das haben wir ja ganz viel mit den Krisen, dass wir immer sagen so, ja, wenn ich einfach die ganze Zeit weiterrenne, dann kann ich am Ende nur noch auf das Problem, was dann da ist, reagieren. Wenn ich aber innehalte und vorher schon schaue, wie könnte die gute Lösung aussehen, dann entsteht das Problem am Ende auch nicht. Ne? Und das, aber anstrengend ist das durchaus. Das darf man auch ehrlich sagen.
Naja, das ist ja das, wir hatten da ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ne? Man hat immer das Gefühl, als wenn diese alte Struktur vorher funktioniert hat. So, und das hast du eben gesagt, naja, war auch eine schnelle Findung, war ja auch irgendwie einfach. Du hattest einen, der hat gesagt, da laufen wir jetzt hin und alle sind mitgelaufen. Und es war vielleicht auch wirtschaftlich eine andere Situation.
Total.
Wenn das dann mal die falsche Richtung war, bist in die andere Richtung gerannt, das hat aber keinen so richtig gestört.
Genau.
Glaubst du, dass das nur ein Thema ist, weil es auch ein bisschen hip ist, ne? Zu sagen, ja, wir haben diverse Teams und wir machen unterschiedlich und wir nehmen uns die Zeit und wir machen das? Oder glaubst du einfach, es war früher schon nicht gut, man hat es jetzt einfach erkannt und man macht es einfach anders, weil man es besser machen will?
Ja, finde ich schön, wie du das gesagt hast. Ist Diversity gerade hip? Da kann man ja auch die einen und die anderen fragen und je nachdem kriegt man völlig unterschiedliche Rückmeldungen. Ich glaube, die Probleme waren immer da und das Potenzial war aber auch immer da, sage ich mal. Und es gab auch immer schon Menschen, die eben auch in den alten Strukturen sich da ganz ehrgeizig durchgekämpft haben und dafür sich eingesetzt haben, dass wir eben solche unterschiedlichen Perspektiven zulassen. Und das sage ich ja, in vielen Unternehmen war das auch schon gelebte Realität. Es wurde vielleicht nicht so genannt. Man hat es nicht das Diversity-Programm genannt, aber man hat ganz selbstverständlich das gefördert, dass jeder auf seine Weise mitmachen kann. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist es jetzt natürlich ein Riesenthema, weil es auch so viel vermischt, weil da so soziale Entwicklung, sprachliche Entwicklung, politische Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung alle so zusammengemengt werden. Und wenn einem sagt, oh, das muss ich überall gendern, na toll. So, das ist natürlich schwierig, das auseinanderzudröseln, aber tatsächlich haben wir heutzutage eine höhere Sichtbarkeit, eine höhere Aufmerksamkeit dafür, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten sind und welche Belastungen das mit sich bringt. Und das finde ich wunderbar, weil das eben das einfach möglich macht, dass wir drüber sprechen und dass wir dann eben uns gemeinsam an den Tisch setzen und sagen, ja, Herrgott, wie soll es denn gehen? So.
Aber was ist, also ich habe das jetzt schon gesagt, ich war ja selber oder bin selber Führungskraft. Ich habe mir diverse Teams in meinem Leben auch schon zusammengestellt und ich würde behaupten, die waren irgendwie auch immer divers. Ja. Also aber gar nicht, ja, weil ich das jetzt vielleicht bewusst gemacht habe, ne? Aber das waren dann so die Sachen, okay, ein reines Männerteam ist irgendwie doof, reines Frauenteam ist vielleicht auch nicht angebracht, irgendwie so mehrere Meinungen. Ich brauche erfahrene Mitarbeitende, ich brauche vielleicht auch Unerfahrene, die neuen Impulse reinbringen. Das war immer so. Ich habe es aber nicht Diversity halt genannt.
Sag ich ja, es war schon vieles da. Wir sind ja immer schon unterschiedlich gewesen. Es ist ja nicht plötzlich gekommen.
Aber warum? Also es ist ja so ein Thema und es ist ja tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, auch ein Riesenthema, wo ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit auch noch gemacht werden muss. Warum fühlen sich so viele Menschen, aber auch Unternehmen davon eher bedroht, als dass sie die Chancen da drin sehen?
Genau. Naja, weil wir eben jetzt sehr klar benennen, dass, sag ich mal, eben diese bestehenden Strukturen dazu geführt haben, dass es manchen Menschen leichter fiel, sag ich mal, Macht, Einfluss und Reichtum zu erlangen. So. Für die hat sich das aber natürlich auch normal und selbstverständlich angefühlt, das zu bekommen, weil sie der Meinung sind, wir haben hier geleistet und das haben sie ja auch, haben viel geleistet und es ist ganz schwer, sich hineinzuversetzen in jemanden, der auch viel leistet, aber eben Hürden, Diskriminierungserfahrung und sonst was hat. Das kann man nicht sehen, wenn man auf der anderen Seite steht. Man hat eine privilegierte Situation und hat das Gefühl, ich habe das doch alles auch aus meiner eigenen Kraft hier geschafft. Und das ist niemandem abzusprechen. Dann fühlt es sich aber natürlich so an, als würde jetzt das, was man selber geleistet hat, total in Frage gestellt werden. Und es wird einem was weggenommen. Also, dass man sagt, so toll, jetzt wird hier wegen der Frauenquote die Frau befördert, obwohl ich doch auch hier mich total aufreibe für dieses Unternehmen. Das ist doch unfair. Es ist dann ganz schwer, dieses Ungleichgewicht zu beschreiben, weil wir eben da in tiefe psychologische Prozesse gehen, in so eine Angst vor Statusverlust, in einer Angst vor eben, dass das Selbstbild dann auch sich verändert. Wir haben ja eben auch noch nicht die, sage ich mal, die Lösung auf der anderen Seite. Wir sind ja mitten im Prozess. Wir können jetzt noch nicht sagen, wie sieht am Ende die perfekte gleichgestellte Arbeitswelt aus. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir haben nicht so richtig was wir anbieten können. Und es fühlt sich jetzt gerade so an, als würden sehr viele Menschen halt viel verlieren. Im Prinzip müssen wir dann eben immer auf so eine langfristige Erzählung gehen und sagen, langfristig profitieren wir alle davon, wenn wir unsere Bedürfnisse klarer äußern dürfen und die sich in den Strukturen abbilden. Langfristig haben eben auch vor allem Männer ganz viel davon, wenn sie ihre Sorgeverantwortung stärker auch in der Arbeitswelt sichtbar machen dürfen und das auch priorisieren dürfen. Oder wenn sie nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen als Alleinverdiener so eine ganze Familie schultern. So, das sind ja Themen, wo man sagt, da muss man auch mal klar sagen, das wird noch nicht so richtig gut kommuniziert. Was gewinnt man auf der anderen Seite, wenn wir gleichberechtigt und auf Augenhöhe miteinander umgehen können? Und weil das eben auch ein politisches Thema ist, kommen dann da auch die polarisierenden Strömungen mit rein. Ne? Und da sind wir dann in einem Gebiet, was es dann für alle schwer macht zu verstehen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie sieht das eigentlich am Ende aus, wenn wir dann alle hier wir haben halt viel Angst dahinter, ne? Was wir immer wieder in unseren Themen. Die Angst, irgendwas zu verlieren, ist immer da.
Du hast eben viele Sachen gesagt, die ich, also als Mann, und jetzt war ich aber noch nie in der Situation, weil wir noch nie so richtig so Alleinverdiener und das gelebt haben. Ich würde es ja eher als entspannender auch empfinden.
Oder?
Das ist doch, also es ist ja auch ein Riesendruck. Und ich finde es ja auch entspannender, dass man einfach mal sagen kann, hey, ich gehe heute auch mal eine Stunde früher, weil ich mit meiner Tochter noch was auch immer machen möchte. So, das ist ja, also es gibt einem ja auch sehr, sehr viel. Ist das ein Generationsthema? Also bin ich in dem Fall vielleicht dann zu jung? Warum lachst du jetzt?
Das hast du schön gesagt. Ja, es ist einfach etwas, das glaube ich dadurch, dass die Rollenbilder, die sozialen Rollenbilder und die Geschlechterrollen früher viel rigider waren, viel stärker waren, ist es was jetzt erst hinterfragt wird. Also man hat halt einfach in den 50ern, 60ern, 70ern nicht darüber sich Gedanken gemacht, ob ein Vater zu Hause präsent sein sollte, dürfte oder wollte, selbst wenn er es wollte. Ja, das wurde nicht besprochen. Es war nun mal die gesellschaftliche Erwartung da, zu sagen, du musst halt nun mal deine Familie ernähren und deswegen arbeiten. Und das hat sich unheimlich stark gewandelt und deswegen ist das jetzt eben auch gerade das Thema der modernen Elternschaft, der modernen Art, wie gehen wir um mit diesen Sorgeverantwortungen, zu sagen, so, dass auch Männer jetzt klar sagen, ich möchte das gerne, ich möchte das total gerne mit meiner Familie Zeit und ich merke auch, ich verliere da was, wenn ich das nicht darf, wenn ich das nicht kann. Und das ist aber noch am Anfang, dass wir sagen, die Frauen sind schon sehr lange sehr laut und sagen sehr laut, wir wollen das nicht alleine schultern. Die Männer fangen jetzt an, lauter zu werden und klar zu sagen, Mensch, wir möchten eben auch dieses Gefühl von, ich kann beides haben im Prinzip.
Ja, genau, weil sich das, ich glaube, dieses Männlichkeitsbild an der Stelle auch verändert. Ne?
Ja.
Also ich kann mich ja selber auch daran erinnern, dass es einfach dazugehörte, dass du als Mann lange gearbeitet hast und wenn du eine Führungskraft warst, dann ging es irgendwann darum, oh, ich wurde bis 19 Uhr im Büro und ich war bis 20 genau. Uhr im Büro und ich habe den Rechner noch mitgenommen und habe bis 22 Uhr gearbeitet. Das war ja irgendwie in solchen Gesprächen ganz gang und gäbe, ne, dass du dich damit irgendwie profiliert hast. So, zu mir hat aber mal ein Geschäftsführer gesagt, wer so lange arbeiten muss, kann sich nicht organisieren, davon abgesehen.
Da bin ich komplett dabei.
Und das ändert sich, glaube ich. Das ist der Kulturwandel, ne? Ja. Eine Sache, du hast das gerade, wir haben darüber gesprochen und Ängste und vielleicht auch Vorurteile. Gerade bei dem Thema Diversity, wenn man mit Menschen über Diversity spricht, dann gibt es ja ganz, ganz viele, die sagen, ja, finde ich ja grundsätzlich alles total gut. Ich finde ja auch, dass Frauen und Männer sollte gleichberechtigt sein. Ich finde dies, ich finde jenes und das ist alles gut. Meistens kommt aber in dem Gespräch immer ein Aber. Also jeder hat irgendwie einen Punkt in diesem Thema, wo er sagt, naja, aber so. Und deswegen haben wir nicht alle irgendwie Vorurteile bei bestimmten Themen? Also gibt es denjenigen, der von sich sagen kann, nein, habe ich gar nicht?
Nee, da kann ich als Psychologin ganz klar sagen, ja, haben wir alle. Da gibt es kein, es ist so oder so, sondern das haben wir alle, weil das aus einer psychologischen, wichtigen Funktion herauskommt. Das ist diese Kategorisierungsfunktion, dass wir sagen, wir müssen in einer Tour sozusagen in unserem sozialen Umfeld einschätzen, wie sind diese Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und dafür mache ich dann Kategorien und Rollen, damit ich mit denen umgehen kann. Damit ich nicht jedes Mal neu herausfinden muss, wie funktioniert soziales Miteinander. Aus diesem, sage ich mal, natürlichen psychologischen Prozess resultieren dann eben diese Stereotype und Vorurteile, die entstehen. Und die haben wir alle. Und da kommt man jetzt auch nicht einfach mal so gegen an, indem man sagt, ja, ich finde das total gut, wenn wir jetzt hier, wir müssen das leider viel stärker reflektieren und auch wir, die wir sagen jetzt vielleicht oder ich, die ich sage, ich beschäftige mich mit Frauenthemen, ich habe trotzdem Themen, die sind so tief in mir drin, die auch Vorurteile gegenüber Frauen sind oder gegenüber Männern oder gegenüber Menschen aus anderen Ländern, die da sind und die man muss dann lernen, damit umzugehen. Dass man sagt, man spürt dann, wenn sie kommen und dass man dann eben in so eine Reflexionsebene geht und sagt, ah, Moment, das wollte ich eigentlich nicht so denken, fühlen oder warum fühle ich das? Und das ist aber ein Schritt, den wir oft nicht machen, weil wir es uns auch gar nicht so bewusst machen.
Und ich glaube, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen No-Go-Thema, ne? Also ja. Wenn du in so einer Diskussion ja wirklich auch Dinge äußerst, hat man immer das Gefühl, die Schublade geht gleich auf und man wird halt pauschal in irgendeine Schublade gesteckt.
Und da wünsche ich mir wirklich viel mehr ein wertschätzendes Miteinander und eben diese Anerkennung von, wir stecken hier alle in dem Prozess drin. Wir haben alle dumme Sachen gesagt in den letzten Jahren. Wir haben alle uns weiterentwickelt und wollen uns weiterentwickeln und wissen aber alle eben auch immer noch nicht so ganz genau, wie kommen wir hier so richtig gut miteinander zurecht. Und ich möchte da viel mehr Nachsicht für sich selbst und für andere eben haben. Denn wenn die Werte im Kern stimmen, darf man auch mal was Blödes sagen und danach sagen, oh, was wo war mein Fehler im Prinzip? Das finde ich ganz wichtig in der Auseinandersetzung miteinander.
Es ist ja auch, ich meine, das kommt ja auch damit rein, ne? Da kennen wir uns, glaube ich, auch alle selber. Wenn Menschen mir ähnlich sind, ich glaube, es fällt einem einfacher, sich mit demjenigen oder mit derjenigen schnell gut zu verstehen, weil man eine gewisse Basis hat. Man hat denselben Humor, man denkt gleich und man hat dieselben Reiseziele. Also man hat halt viel, viel mehr Punkte, in denen man sich versteht. Und es ist teilweise viel, viel schwieriger, mit Menschen sich gut zu verstehen, die vielleicht völlig unterschiedlich sind. Gar nicht wegen irgendwelchen Vorurteilen, ne, sondern einfach nur, weil jemand völlig unterschiedlich ist. Du hast andere Gesprächsthemen, es ist schwieriger, vielleicht ein
die
Gespräch
Reibung
zu führen.
Die Reibung ist die ganze Zeit da, ne?
Du kannst nicht über dieselben Dinge lachen irgendwie und das ist viel, viel schwieriger.
Ja, und das ist der Like-Me-Bias, ne? Dass wir sagen, jemand, der mir ähnlich ist, den finde ich im Prinzip gut, dem schreibe ich dann auch mehr Kompetenz zu, weil ich natürlich denke, ich bin ja cool, der muss ja auch cool sein, ja, so. Ja. Und der wird dann vielleicht auch öfter befördert. So kommt man eben zu diesen homogenen Teams. Und das heißt eben für Führungskräfte, wir müssen da natürlich Aufklärung schaffen, Bildung, Wissen und sowas, aber im Prinzip müssen wir vor allem eben, das sage ich ja, die organisatorischen und die politischen Strukturen angehen, damit sowas nicht mehr so leicht passiert, dass man eben in diese ganz normalen psychologischen Mechanismen einfach so sich reinfallen lässt, wie in so eine Hängematte.
Ja, und ich habe das eben gesagt mit den Teams zusammenstellen. Also die Führungskraft müsste ja noch viel, viel bewusster wirklich sagen, welche Stärken habe ich gerade im Team, welche Schwächen habe ich gerade im Team, was brauche ich, wie kann ich was eigentlich dann irgendwie kompensieren etc. Ist dann aber wiederum schwierig, wenn man sich jetzt so eine klassische Stellenanzeige anguckt, wo ich ja sehr neutral rangehen muss und muss ja auch jedem dieselbe Chance geben und wo es ja dann eher um Wissen geht als um irgendwelche Soft Skills vielleicht, ist auch schwierig.
Mm, total. Aber da sehe ich auch Veränderungen. Ich habe in letzter Zeit ein paar interessante Stellenanzeigen, wo sie dann auch wirklich so ganz klar schreiben, so Mensch, uns ist das Miteinander hier wichtig, aber wir wollen auch, dass sich Menschen bewerben, die hier vielleicht gar nichts mit diesen Themen zu tun haben. Und ich glaube, da dürfen wir ein bisschen kreativer werden, ein bisschen uns auch mehr Freiheiten gönnen, zu sagen so, schreib doch mal ehrlich, was fehlt. Schreib doch mal wirklich ehrlich, was fehlt denn jetzt gerade für einen Mensch, unabhängig von seiner Ausbildung, von seiner Herkunft, von seiner sonst was, für eine Kompetenz hier im Team. Und ist das jetzt der, brauchen wir mal einen Spaßvogel, der uns hier ein bisschen auflockert, oder brauchen wir einen, der uns einfach dazu bringt, am Ende eines Meetings auch mal ein Ergebnis zu haben, so, ne? Das sind ja am Ende die Sachen, die in so Teams dann auch, die so ein Team funktionieren lassen, wenn dann die unterschiedlichen Charaktere gut zusammenkommen.
Wenn wir, also hier meine ich jetzt so mein Team und mich, wenn wir mit Unternehmen sprechen, weil wir auch den Bereich Stellen, Recruiting und sowas ja bei uns auch mit haben, wenn wir da so drüber reden, dann fühlen sich aber viele Personalentscheider tatsächlich da wie in so einer kleinen Zwangsjacke. Du hast es aber eben gerade gesagt, ne, man muss da kreativer werden, das wäre wahrscheinlich wirklich so ein Ansatzpunkt, ne? Dann geht es ja nicht darum, zu sagen, männlich, weiblich, divers, sondern es geht um Inhalt. Ne? Ja. Also ich brauche halt das und das für mein Team, das und das und das. Und da geht es dann nicht darum, ob männlich oder weiblich, sondern dann geht es um andere Skills. Sondern dass man sowas klarer mit aufführt, weil das ist ja sowieso schon nicht zeitgemäß. Das, was ganz oft in Stellenanzeigen einfach drinsteht, ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Richtig, ne? So. Das wissen wir jetzt ja so langsam auch, ne? Dass das ja auch, wie gesagt, da folgen wir auch irgendeinem Ideal, das vielleicht nicht mehr vorhanden ist.
Weißt du, worauf ich mich schon die ganze Zeit drauf freue?
Sag.
Du hast meistens dem Gast, den wir sonst dabei haben, weil heute bist du ja die Gästin, immer zum Schluss gesagt, sag uns doch mal was ganz, ganz Greifbares, was du mit auf den Weg gehen möchtest.
Ah ja, stimmt.
Und diese Frage stelle ich dir jetzt.
Das darfst du mir stellen. Ja, greifbar für mich wäre, jeder Einzelne darf gerne im Beruf mal die Maske fallen lassen. Diese professionelle Maske, die wir halten, die zeigt, ich bin die professionelle Lisa, ich bin schick angezogen und ich bin hier, um volle Leistung zu bringen, und stattdessen sagen, oh mein Gott, was ich heute Morgen schon gemacht habe, mein Kind ist vielleicht krank, ich mache mir Sorgen wegen der Weltlage und mir tut der Rücken weh, mal ganz ehrlich miteinander zu sprechen. Denn wenn wir diese Masken fallen lassen, dann zeigt sich halt, was unsichtbar die ganze Zeit so mitschwebt. Und dann können wir eben auch anfangen, Strukturen zu schaffen, die das dann auch abbilden. Mhm. Und das muss nicht immer das ganz große Ding sein. Das darf eben auch Kleinigkeiten sein, die einem, sowas wie, ich bin kein Morgenmensch, ich kann kein Meeting um 8 machen, ich pack das nicht. So, das mal ehrlich zu sagen und dann eben zu schauen, was entsteht, was bringen die anderen so mit. Mhm. Und dann können wir Strukturen schaffen, die das dann auch schön machen, miteinander zu arbeiten.
Das lasse ich jetzt so stehen.
Wunderbar. Markus, danke für die schöne Folge. Wir hätten noch ewig sprechen können. Ne?
Ich bedanke mich auch.
Mein Name ist Lisa Schleker und ich finde es großartig, dass wir solchen Themen hier in unserem schönen Podcast so viel Raum geben können.
Mein Name ist Markus Jürgen und ich freue mich jetzt schon auf die neue Folge.